Willkommen zum Snogsalting Podcast, ob Amazon FBA oder Shopify. Wir liefern dir ehrliche und transparente Insights zum Thema E-Commerce mit Romy,
Johannes oder noch besser mit richtig geilen Interviewgästen. Let's go! So Leute, willkommen zu einer neuen Folge unseres Snogsalting Podcasts. Es geht heute um ein super heißes Thema. Wir merken immer, wenn wir darüber sprechen, habt ihr Bock drauf, daher sprechen wir jetzt auch ausführlich wieder über das Thema Facebook-Ads. Bevor ihr euch wundert, dass in dem Zusammenhang Jason nicht mit dabei ist, sondern zwei neue Akteure, muss man ganz ehrlich dazu sagen, wir haben jemanden in-house geholt mit Arne, der das Ganze für uns macht und jetzt eine Agentur noch hinzugenommen mit Schema N in Person von dem lieben Marc, die uns sehr stark helfen, im Thema Creatives. Also wir sind immer noch sehr, sehr gut befreundet mit Marwave und liebe, liebe Grüße wirklich an Jason und auch vor allem an Patricia. So, wir haben uns immer noch lieb, machen immer noch geile Projekte zusammen, aber Marc in Form von Schema M helfen uns einfach dabei, unsere Creatives auch weiterzuentwickeln. Also nicht denken, da ist irgendwie böses Blut, überhaupt nicht, sondern wir sind da immer noch sehr, sehr gut befreundet. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Eine geile, geile Session, war auch ein geiler Abend und vor allem super informativ. Es geht vor allem darum, wie wir aktuell unsere Facebook-Ads schalten. Jetzt ab rein in die Folge. Leute, neue Folge Snogsalting Podcast. Ich freue mich mit meinen zwei Facebook-Maschinen gegenüber. Zwischen uns steht ein wundervoller Snogs-Wein und wir sitzen auch hier wieder. Folge Nummer 4 oder 5 aus dem Snogs Coffee. Heute war unser erster Tag. Ich bin echt ein bisschen durch mit dem Kopf, aber es freut mich trotzdem unglaublich, dass Marc da sind und natürlich Arne extra aus Hamburg eingereist. Jungs, willkommen in unserem Podcast.
Vielen Dank.
Ja, danke schön auf jeden Fall.
Ich glaube, euch zwei kennt man jetzt im Zusammenhang mit Snogs noch nicht so viele Leute. Daher, Arne, Ladies first, nicht? Man muss ein bisschen hier scherzen. Wie ist deine Story eigentlich und zu Snogs gekommen? Wie ist da deine Story und natürlich auch, ja, wie ging es dir denn erst in den ersten Wochen hier bei uns im Team Snogs?
Ja, also erstmal, habe angefangen bei Otto damals als Werkstudent im Online-Marketing im Bereich Programmatic Display Advertising und konnte da auch die ersten Erfahrungen sammeln, habe gemerkt, das ist einfach genau mein Ding. Und es macht mir Freude. Habe auch mit Otto zusammen meine Masterarbeit geschrieben und bin dann danach zum mittelständischen Unternehmen. Die machen IT-Schulung und Consulting. Fastlane heißen sie. Und dann bin ich, ich wollte mich halt einfach breit aufstellen nach dem Studium und mich nicht so spezialisieren auf einen fixen Bereich.
Was hast du da gemacht bei Otto dann auf dem fixen Bereich?
Bei Otto?
Ja.
Bei Otto war ich im Programmatic Display Advertising.
Okay, also Google, oder?
Google, aber auch mit Edition, das sind so andere Vermarkter. Man hat sich einfach so auf Webseiten mit Vermarktern kurz geschlossen und da dann Displayanzeigen gespielt.
Okay, und dann bist du weiter zu Fastlane und da hast du vor allem LinkedIn-Ads gemacht, oder?
Genau, da habe ich mich auf LinkedIn-Ads konzentriert und aber auch Newsletter-Kampagnen etc. Also da waren wir ein relativ kleines Team und habe mich aber genau breit aufstellen können.
Und dann kam das große böse Snogs und hat dich gehatet. Das muss man ja wirklich sagen. Arne hat sich nicht aktiv bei uns beworben, sondern wir als Team Snogs haben uns bei Arne beworben, haben gesagt, Arne, hast du nicht Bock bei uns zu arbeiten? Und muss man auch sagen, der erste Person bei uns im Team, die gehatet wurde, wenn man das so sagen kann, wir haben das mit unserem guten Freund und ja Kollegen, kann man schon fast sagen, mit dem Jan gemacht. Und zwar Jan habe ich kennengelernt im WeWork. Und er kam auf mich zu, hat gesagt, hey, bist du nicht der eine Typ von LinkedIn? Und ich so, okay, ja, hi, wie geht's dir? Und dann kam er ins Gespräch und dann hat er mich so gefragt, so, ey, Johannes, kann ich dir denn irgendwie helfen? Und dann habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, Jan, ich bin so abgefuckt, weil ich finde keine guten Performance-Marketer. Es funktioniert einfach nicht. Die Stelle war ein halbes Jahr lang ausgeschrieben. Wir finden niemanden, der so, Johannes, lass mich mal machen, ich bin Headhunter, ich finde dir jemanden. Und ich war so krass skeptisch, ich so Headhunter, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber schon ein bisschen so verrufen und dass man denkt so, okay, was will ein Headhunter? So, irgendwie habe ich ein paar tausend Follower auf LinkedIn und wenn wir darüber keinen finden, dann geht es auch nicht. Aber ich habe gesagt, ich gebe dem Ganzen mal eine Chance und ohne Scheiße, es hat 3-4 Wochen gedauert, Dann hatten wir 5 Bewerber auf dem Tisch, die geheadhuntet wurden und 2 davon waren Kracher. Und mit den 2 habe ich dann auch Gespräche geführt, weil ich gesagt habe, Jan, ist ja schön und gut, Lebenslauf, hin oder her, aber mit den 2 Leuten will ich jetzt mal sprechen und ich nehme die jetzt mal in die Mangel. Und ich weiß noch, Arne, da hatten wir dann das Gespräch und da habe ich dir so ein paar Sachen gefragt und dann ging es auch schon tiefer über Attribution und so. Und da habe ich gemerkt, ey, der Arne, der hat's echt drauf. Wir hatten dann noch einen 2. Bewerber, der war auch echt sehr, sehr gut, aber es war mit Arne und mir lieber auf den ersten Blick. Nee, muss man sagen, ich glaube, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber Arne, wir haben uns super gut verstanden im ersten Call schon.
Mega.
Es hat gepasst. Und dann haben wir gar nicht von unserem Gespräch, als wir beide gesprochen haben, bis zur Vertragsunterschrift oder dass ich angerufen habe, habe gesagt, Arne, wir wollen dich, lass mich nicht lügen. So innerhalb von einer Woche ging das dann.
Genau, oder? Das war relativ schnell. Es war tatsächlich auch zum Monatsende und brauchte auch eine Antwort und ich hatte richtig Bock, zu Snox zu kommen, weil meine Freundin hatte mir vorher auch erzählt, dass Snox mega Arbeitgeber ist und dann kam Jan auf mich zu und ich dachte, krass, das kann gerade nicht wahr sein. Und ich habe es auch total positiv in Erinnerung, das Gespräch mit uns beiden, das war von Anfang an, du kamst schon auf mich zu und meinst am Anfang, ja, unsere Personalerin hat das schon erzählt, du bist ein total sympathischer Typ und ich war vorher natürlich ein bisschen aufgeregt, wie es halt ist beim Bewerbungsgespräch.
Safe.
Und da hattest du mir gleich so ein bisschen den Druck genommen und dann war dann ein total fachliches Gespräch, ich hatte total viele Fragen, du hattest Fragen und es war einfach wirklich gut.
Geil, und jetzt machst du seit dem 1. Januar oder 2., 3., keine Ahnung, wann du dann konkret angefangen hast, seitdem machst du unsere Facebook-Ads.
Genau, richtig. Und ich konnte da... Du kamst ja extra nach Hamburg, das war mega geil. Da haben wir uns das erste Mal dann persönlich gesehen. Das
ist wie so eine Love Story gerade.
Genau, und dann habe ich da das erste Mal so richtig fachlich Facebook-Ads gesteuert, hatte da vorher nur im privaten Bereich ein paar Erfahrungen gesammelt und konnte mich dann aber, du hast mich super eingearbeitet, warst top vorbereitet und hast mich dann auch relativ schnell von alleine gelassen. Und
gezwungenermaßen irgendwie, aber ich habe auch gemerkt, ey, der Junge hat Bock. Du willst dich irgendwie in einem positiven Sinne beweisen. Let's fucking do it.
Genau.
Und dieser Spruch könnte zu keinem besseren passen als zu dir, Marc. Denn wir machen unsere Facebook-Ads nicht nur in-house mit Arne jetzt inzwischen zusammen, wo hoffentlich deutlich wurde, wie dankbar wir dafür sind, dass Arne inzwischen bei uns ist, unser erster Vollzeit-Performance-Marketer, sondern wir haben das in der Vergangenheit mit Marwave gemacht und auch mit Marwave sind wir bisher immer noch sehr, sehr gut befreundet. Wir haben aber dann gesehen, hey, wir haben noch mehr Potenzial. Nicht nur mit Marwave zusammenzuarbeiten, vor allem im Creative-Bereich haben wir hier noch Potenzial und darauf werden wir gleich eingehen. Okay, jetzt haben wir Arne kennengelernt und jetzt geht es über. Arne könnte seinen Job nicht machen ohne sein Co-Kompagnon, wenn man das so aktuell so nennen kann. Marc, willkommen. Es war jetzt hier viel los im Coffee, deswegen mussten wir kurz unterbrechen. Schön, dass du trotzdem noch da bist. Und vielleicht stell dich kurz vor für die Leute, die dich nicht kennen.
Ja, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Marc. Ich habe eine Agentur für Facebook und Instagram.
Wie heißt die?
Schema M, genau. Und wir schalten eigentlich den ganzen Tag nur Facebook und Instagram-Ads. Und der Kontakt zu Johannes kam über Paul. Shoutout an Paul, der Gründer von Paul Valentine. Und mit denen arbeiten wir schon jetzt seit 1-2 Monaten zusammen. Und so wurden Johannes und ich connected.
Genau. Ich weiß noch genau, Paul hat geschrieben. Man muss dazu sagen, Paul Valentine, für alle, die es auch nicht kennen, sind auch richtig, richtig groß. Also nochmal ein gutes Stück größer als wir. Und Paul ist wirklich ein absoluter Freak in Facebook Ads. Und er hat mir geschrieben, Johannes, ich habe da jemand, der ist so stark, den musst du kennenlernen. Und ich so, ich bin ja immer eher skeptisch. Das, also so, ich weiß nicht, wie viele Agenturen es in Deutschland gibt. Da habe ich aber gedacht, ey, wenn der Paul mir schreibt, extra aus Dubai, er hat gerade eine geile Zeit, aber wenn er sich die Zeit nimmt und mir schreibt und sagt, jemand ist richtig gut in Facebook und PV ist viel größer auf Facebook als wir, habe ich gesagt, den Kelle, den will ich mal kennenlernen. Und dass dieser Kelle auch noch hier aus Monnem ist, habe ich gesagt, das kann nicht wahr sein. Und Fun Fact an der Stelle, wirklich, Marc wohnt 1 bzw. 2 Blocks weiter als ich über meinem Friseur. Also ja. Wie klein kann diese Welt eigentlich sein?
Ja, das muss Schicksal sein.
Und dann auch hier Real Talk, wir haben uns verabredet, wir haben geschrieben und dann haben wir, glaube ich, gesagt, ey, wann hast du Zeit? Der so, Marc so, ey, wann du willst, ich bin flexibel. Und dann habe ich gesagt, okay, ich challenge das jetzt mal. Hab geschrieben, okay, heute Abend ein Bier im Büro. Und du so, okay, dann muss ich schon, okay. Wir sind da irgendwie auf einer Wellenlänge. Wenn er so spontan Zeit hat, dann machen wir das doch mal. Haben uns getroffen, haben gelabert, 2-3 Mal getroffen, glaube ich. Hatten uns dann auch nochmal mit Tim, hatten wir uns nochmal getroffen.
Ja, genau, wir haben uns einmal gesehen, abends sein Büro, ein Bier getrunken. Und genau, und dann hast du gefragt, jo, wie finden wir zusammen? Wie können wir zusammenarbeiten? Und dann haben wir uns an einem Montag nochmal getroffen mit Tim und mit Samu und haben das Ganze nochmal ein bisschen durchgesprochen und uns dann auch relativ schnell dazu entschlossen, zusammenzuarbeiten.
Sehr geil. Und jetzt sitzen wir ja auch in der Dreierkonstellation zusammen, weil im Thema Facebook Ads ist in den letzten 6-8 Wochen ist einiges passiert, einiges abgegangen. Arne, aus deiner Perspektive, du kamst neu rein in den Facebook-Ad-Account, irgendwie noch nie Geld gespendet auf Facebook, so, du hast vorhin gesagt, über Freunde, Familie hast du es mal gemacht. Dann kamst du in den Ad-Account rein, nach 2-4 Wochen fangen wir an, auf einmal irgendwie am Tag bis zu 10.000 Euro easy auszugeben. Wie ging es dir erstmal emotional damit, als du dann so ins kalte Wasser geworfen wurdest?
Also es war einfach wirklich verrückt, was so abging die letzten Wochen. Meine Lernkurve war so steil, so, weil ich habe vorher halt wirklich Facebook-Ads nur rudimentär mal kennengelernt. Und es war einfach ein überragendes Gefühl, dass das, was wir gerade alles ausarbeiten, was wir umsetzen, dass das am Ende Früchte trägt und dass es so, so gut ankommt und die Kunden das auch gut finden. So, das war es wirklich ein richtig schönes Gefühl.
Wie hast du es wahrgenommen? Im Januar, muss man ja wirklich sagen, Dezember und Januar waren bei Snox beschissene Monate. Also Jakob sitzt auch hier, er macht unsere E-Mails. Ey, Dezember und Januar, also da bin ich schon als Gründer manchmal so ins Bett gegangen oder morgens aufgewacht und hab gedacht, ey, eigentlich habe ich heute keinen Bock mehr, die Zahlen morgens anzuschauen. Arne, du hast gestartet bei uns in einem scheiß Monat. Safe. Und hast du es gemerkt irgendwie so, okay, die Zahlen sind nicht so. Ich weiß noch, du hast gewisse Zielerreichungen und die wurden irgendwie auch nicht... Genau. Erreicht. Wie geht's, wenn man neu in der Company ist, wie geht's einem damit?
Also für mich war es erstmal so, okay, was ist jetzt hier gerade los? So liegt das echt am Monat, weil du meinst schon, okay, Januar ist meistens nicht so stark, für dich eigentlich ein guter Monat, um das alles mal kennenzulernen und so. Ich konnte vieles ausprobieren tatsächlich und weil wir mussten einfach was finden, was uns nach vorne bringt. So, wir mussten irgendwie versuchen, wieder das Volumen aufzubauen und einen guten ROAS hinzubekommen und da haben wir halt verschiedenste Sachen im Konto ausprobiert. Aber es war natürlich klar, mit einem kleinen flauen Magen so im Bauch war das auf jeden Fall schon bei mir.
Für dich, Marc, als du einen Ad-Account gesehen hast, so als hier erstmal, wie ist es als Agentur? Ich kenne das ja aus Snox Salting. So dieser Moment, wenn man die Login-Daten bekommt, ist schon geil. Muss man schon sagen, ist schon geil, oder?
Ja, ja, es ist immer so ein bisschen schon mit dem Fuß in der Türe zu sein. Und das ist immer so ein bisschen da, das Vertrauen zu bekommen.
Was genau. Waren so deine Sachen, die du in unserem Ad-Account so gesehen hast? Vielleicht auch, die du geil fandest und echt gut umgesetzt? So muss man Props geben an die Vergangenheit. Und was waren auch so Sachen, wo du dich echt gewundert hast? So, okay, warum machen die so eine Scheiße?
Also, am Anfang, ich dachte, dass ihr mehr spendet, dass ihr gerade auf einem höheren Spending wart. Ihr wart da irgendwie auf bei 3.000 am Tag roundabout. Bei einem, ja, ROAS, der so in Ordnung war. Und man muss sagen, das Setup war solide. Also wirklich grundsolide, kann man überhaupt nicht haten.
Und kurz zum Setup. Wir machen Top, Middle, Low und Loyalty Funnel, haben wir zu dem Zeitpunkt gemacht. Auch hier kurze Erklärung, dass wir alle auf einem Level sind. Top Funnel ist quasi komplette Neukunden, noch nie Kontakt mit uns in irgendeiner Weise gehabt. Middle Funnel, du hattest schon mal einmal einen Kontaktpunkt, vor allem über Social Media oder hier wieder Bezug auf Jakob über E-Mail-Adresse, du hast aber nicht gekauft. Low Funnel bedeutet für uns jetzt intern zu diesem Zeitpunkt, du warst mal auf der Website, also hattest schon einen starken Kauf-Intent, du hast dir die Produkte angeschaut und Loyalty, loyale Kunden, also Bestandskunden. Nur, das wird wahrscheinlich später, wenn wir nerdy gehen, wird es noch öfter der Begriff sein. Und jetzt wieder zurück zu dir.
Definitiv. Da haben wir ja jetzt eigentlich einiges umgestellt. Auch auf jeden Fall spannend, das nachher zu besprechen. Und was mir halt aufgefallen ist, dass eure Creatives teilweise, ja, nicht zu Ende gedacht wurden, beziehungsweise einfach nicht so gedacht wurden, wie sie heutzutage sein müssen, dass sie richtig gut performen. Und das war auch eigentlich ja der Entry-Punkt überhaupt für die Zusammenarbeit, weil wir konzentrieren uns in der Agentur eigentlich so zu 80% auf die Creatives, schauen, dass die geil sind. Und die anderen 20% ist eigentlich bei mir Facebook Advertising, zu schauen, dass wir den Algorithmus perfekt enablen quasi, dass wir schauen, dass der Algorithmus, dass die Maschine Facebook ohne Fehler arbeiten kann und das Potenzial quasi entfaltet. Und da habe ich bei euch extrem Potenzial gesehen und ich glaube, dieses Potenzial haben wir in den letzten Wochen auch ja deutlich besser ausschöpfen können. Und da waren definitiv so Dinge, wo ich gesehen habe, okay, hier können wir ein paar Sachen umstellen und die Performance sofort hebeln. Das haben wir dann auch schon in den ersten Wochen geschafft. Also ich kann ja mal so viel sagen, dass wir irgendwie nach der ersten Woche Zusammenarbeit schon die ersten Creatives, neuen Creatives online hatten. Und da hatten wir direkt einen Durchbruch bei den Boxershot Creatives, die irgendwie den CPO halbiert haben auf einem ganz guten Scale. Und
Leute, das ist jetzt kein Bullshit, das muss man schon sagen, oder? Ich hasse es immer so, CPO halbiert, ROAS verdoppelt. Ja. So, aber man muss tatsächlich sagen, so das, was Marc gemacht hat und auch mit seinem Team, ihr sind ja auch zwei Leute aus seinem Team, das war schon krass. Also das war aus unserer Perspektive, haben wir so gesagt, wir waren ja alle skeptisch, das kann man nicht anders sagen, waren so, okay, lassen wir den mal machen. Wie hast du die ersten Tage erlebt und dann auch die ersten Creatives? Also was hast du da auch für dich persönlich gelernt?
Ich habe gleich von Anfang an gemerkt, bei den Creatives, der ganze Prozess, da läuft was nicht ganz richtig, weil Nadine kam, also unsere Grafikdesignerin, kam relativ schnell auf mich zu und meinte, Arne, wir müssen eng zusammenarbeiten.
Und dann lief in der Vergangenheit, liebe Grüße an dich,
Nadine. Genau, ganz liebe Grüße. Und da war halt einiges, weil sie war sehr stark ausgelastet und es kamen immer sehr viele Anfragen an die Grafikdesigner und fast wöchentlich sollten neue Grafiken für gleiche Produkte dann teilweise designt werden. Und dann ist ja die Frage, okay, wieso funktionieren die nicht so? Und das habe ich relativ schnell gemerkt, dass da irgendwas nicht ganz stimmig ist. Und jetzt wirklich bei den Boxershorts hat das wirklich auf einmal Klick gemacht. Und das war.
Was haben wir gemacht? Also vielleicht auch, mir ist ja ganz wichtig in diesem Podcast immer hands-on zu sein. Was haben wir gemacht? Und was war auch so ein Gedankengang? Jetzt jemand, der Facebook-Ads selbst schaltet und zuhört, was soll er jetzt gerade parallel in seinem Ad-Account machen, Marc?
Genau, also was wir gesehen haben, dass ihr ein, zwei Videos hattet, ein, zwei Creatives, die ganz in Ordnung funktioniert haben, aber wo ich gesehen habe, okay, dort wird zum Beispiel das Wertversprechen oder allgemein die USPs und dieses ganze Thema, um was es in dieser Ad eigentlich geht, was die Message ist, wird erst an Sekunde 6, 7 oder so erklärt. Und wenn man sich dann mal die durchschnittliche Wiedergabezeit anschaut von so einer Ad, dann sieht man irgendwie eine gute Ad 4, 5 Sekunden, eine schlechte Ad 2, 3 Sekunden.
Ist es zu pauschalisieren? Ist es in jedem Ad-Account eigentlich so oder war das jetzt explizit bei uns so?
Ist eigentlich durchgehend so. Also ich kenne, also die meisten sind irgendwo zwischen 2 und 5 Sekunden. Richtung 5 Sekunden ist schon sehr, sehr stark. Wir hatten auch zum Beispiel eine Ad, die hatte 6 Sekunden. Wenn man sich mal wirklich das dann mal auch anschaut, die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne von einem Menschen, die liegt bei 6 bis 8 Sekunden. Bedeutet also, wenn wir schaffen, die durchschnittliche Wiedergabezeit auf 6 bis 8 Sekunden oder 6 Sekunden zu ziehen quasi, dann haben wir die maximale Aufmerksamkeitsspanne von jedem User quasi maximiert. Da haben wir wirklich bei jedem User maximal die Aufmerksamkeitsspanne ausgenutzt.
Und das war bei uns scheiße in den Creatives.
Genau.
Also da war einfach, hey, in den ersten 3 Sekunden ging es nicht drum.
Genau, ihr habt nicht gepitcht quasi und wenn du nicht pitchst, dann wirst du auch nichts verkaufen.
Also wir haben nicht gesagt in dem Sinne, warum sind unsere Boxershots geil, warum sollst du die kaufen?
Es gab kein Wertversprechen, da waren dann irgendwie zum Beispiel ein guter Case ist, dass sie eine Ad hatte, da hat sich so ein Typ die Boxershorts selber angeschmissen quasi. Das war ganz cool anzusehen, aber es stand nichts über die Boxershorts. Es hätte auch sein können, das ist eine Werbung für, der Typ hatte ein Sixpack so für irgendein Sportprogramm oder irgendwie da irgendwie für Laminat, keine Ahnung. So ist, man wusste nicht, um was es jetzt geht, eindeutig.
Also was haben wir gemacht?
Wir haben Copy drüber gelegt. Wir haben,
Copy ist Text für alle.
Genau, Werbetext drüber gelegt. Wir haben gesagt, okay, erste Sekunde, die besten Boxershorts oder die perfekten Boxershorts war es, glaube ich. Und dann haben wir das Wording umgestellt von perfekter Passform auf sitzt wie eine zweite Haut. Einfach um dem Ganzen ein besseres Gefühl zu geben, dass die Leute verstehen, okay, um was geht's hier eigentlich, was ist das Besondere an den Boxershorts und haben das einmal so ein bisschen ausgearbeitet, sind dann von diesem Lifestyle-Content, am Anfang haben wir noch 2, 3 Produkt-Fokus-Shots reingemacht, auch mit Text wieder irgendwie, schneidet nicht ein etc. Und da hast du halt wirklich gemerkt, dadurch, dass wir den Text draufgeklatscht haben auf dieses Creative und den wirklich die die Boxershot irgendwo verkauft haben, logisch, ist halt der CPO extrem stark gewesen. Der war irgendwie so bei 8, 9 Euro am Anfang. Und das war extrem stark. Und
Arne, hättest du das jemals gedacht, dass so Copy, also Text im Bild, so eine CPO halbieren kann? Oder wenn es nur 30% sind, aber fuck, 30%.
Ja. Also dass es eine Rolle spielt, so, das war mir schon klar. Weil ich habe mein Handy, ehrlich gesagt, immer auf Mute. Also nie klingelt mein Handy, weil ich habe es immer auf Mute. Und wenn man dann Text drunter legt, dann weiß der User erst, worum es geht. Gerade bei so einer Ad, die wir hatten mit so einem Sixpack und der Boxershorts. Das war wirklich beeindruckend.
Krass. Und das, haben wir da irgendwie AB getestet oder hast du einfach gesagt, Marc, gemeinsam mit deinem Team und auch gemeinsam mit unserem Team, das wollen wir ja gar nicht absprechen, ey, die Ad ist gut und wir haben das gesehen an der durchschnittlichen Zeit bisher und auch an dem ROAS bisher ist gut, aber kein Text zum Beispiel im Bild. Also lass uns einfach Text in dem Bild, ins Bild oder ins Video dann packen und schon geht die Performance hoch.
Ja, wir haben das getestet. Wir haben eine Testing-Kampagne gehabt und haben dort...
Wie ist eine Testing-Kampagne aufgebaut?
Arne, vielleicht möchtest du das ausführen.
Oh, jetzt der Test, Arne!
Kein Problem.
Nein, ich vertraue der Arne zu 100%.
Also wir haben eine Kampagne aufgesetzt, bei der wir das Budget auf AdSet-Ebene genau platzieren. Das heißt, jedes AdSet bekommt ein Daily Budget und in dem ersten Fall hatten wir jetzt halt eine Kampagne aufgesetzt mit einer Boxershorts oder zwei Boxershorts-Ads hatten wir reingelegt in das AdSet und sind einfach mal broad reingegangen und haben gar nicht targetiert und haben uns dann einfach mal angeschaut, was besser funktioniert.
Genau. Und was so der Test war halt am Ende, wir haben das gleiche Video genommen und die ersten 3 Sekunden getestet quasi. Was ist das Wertversprechen? Und wir hatten eine Ad, da war irgendwie deine neuen Lieblingsboxershorts oder Geld zurück. Hat nicht gut funktioniert. Dann war die perfekte Boxershort und dann sitzt wie eine zweite Haut. Hat sehr, sehr gut funktioniert, auch über den Zeitraum. Die haben ja auch ordentlich skaliert für 1-2 Wochen. Aber da hat zum Beispiel die Performance nach 2 Wochen ist dann schlechter geworden. Und dann haben wir das wieder getestet und haben eine neue Ad reingemacht und das Wertversprechen direkt an Anfang. Also nicht die perfekte Boxershort, sondern Boxershorts, die du nicht spürst.
Was ist der Unterschied zwischen beiden? Zwischen Wertversprechen und jetzt dem einfachen Text? Arne, du nix. Die Leute raffen
sehr nicht, gute gell? Fragen, sehr gute Fragen.
Also die perfekte Boxershort ist zwar ein krasses Wertversprechen, aber es ist halt so, warum ist es die perfekte Boxershort?
Also eine Aussage
im Endeffekt. Genau, es ist letztendlich ein Statement, aber du musst jetzt halt im Anschluss die Leute überzeugen, warum es so ist. Die bleiben dann dran. Und wenn du zum Beispiel Boxershorts, die du nicht spürst, dann ist der Grund, warum es geile Boxershorts sind, schon drinne und du überzeugst sie vielleicht schon in der ersten Sekunde.
Also kann ich jetzt, wenn ich zuhöre und ich verkaufe irgendwie mein Springseil, kannst du da mal ein Beispiel machen? Was ist jetzt hier ein richtig geiles Wertversprechen?
Boah, Junge, Copywriting hier.
Ja, to the fullest, dann gucken wir mal.
Irgendwie, ich würde irgendwie. Was wollen die Leute?
Wir hatten jetzt nichts. Wir warten jetzt, bis was Gutes kommt.
So, die Frage, die man sich stellen muss, ist: Okay, was wollen die Menschen erreichen mit dem Springseil? Da ist halt wieder das Thema Zielgruppenverständnis, das A und O allgemein, wenn man gute Copy schreiben will. Das kann man vielleicht auch noch dazu anfügen, dass wir mit Samu gesprochen haben im Vorhinein.
Wir bleiben beim Springseil.
Genau. Was ist jetzt was wollen die Leute jetzt beim Springseil haben? Mhm. Und die wollen vielleicht abnehmen, die wollen ihren Körper in Shape bringen. Und ich würde da reingehen mit irgendwie die beste Workout-Methode, um so und so viel Gewicht zu verlieren. Oder irgendwie da so reinzugehen, zu schauen, dass die Leute wirklich, es geht am Ende nicht um Springseil, sondern es geht darum, dass die Leute eben abnehmen und dass sie das effizient machen und So würde ich wahrscheinlich reingehen, weil alle wollen doch schnell abnehmen und viel Gewicht verlieren. Irgendwie so reingehen, eine Person springt vielleicht im Springseil und dann so mit 30 Minuten Training am Tag in 2 Wochen irgendwie 4 Kilo abnehmen oder so. I don't know, irgendwie sowas. Darf auch nicht zu scammy sein. Bei gerade so einer Branche ist man da schnell ein Wertversprechen, die absolut von irgendwo zwischen Gut und Böse liegen. Deswegen, dort realistisch sein, aber ganz klar überlegen, okay, was wollen die Leute eigentlich und wie kann ich dieses Wertversprechen, wie kann ich das, was die wollen, in ein Wertversprechen packen? Und das war eben der Punkt bei den Boxershorts, um hier auch die Brücke zu schlagen, weil ich habe mit ein paar Leuten auch gesprochen, die haben gesagt so, ey, wenn ich Boxershorts kaufe, ich will einfach, dass die bequem sind, dass ich die 14 schon tragen kann und dass es angenehm liegt. Und da haben wir uns überlegt, okay, was ist perfekte Passform? Was bedeutet perfekte Passform? Perfekte Passform ist nichts Greifbares für einen Mensch. Und haben überlegt, okay, wie können wir das machen? Und ich habe dann tatsächlich mit zwei Mädels gefacetimed. Shoutout an die zwei Mädels.
Mädels für Boxershorts oder was?
Nein, das kam über die Damenunterwäsche tatsächlich. Okay. Weil ich da geguckt habe, was wir da auch noch machen können. Und dann haben die gesagt, ich hatte mir eben aufgeschrieben, sitzt wie eine zweite Haut. Und die haben genau das gesagt, unabhängig davon, dass ich das gesagt habe. Und dachte ich, das ist eigentlich geil. So, die Leute beschreiben das selber so ein bisschen metaphorisch. Das sollten wir probieren. Und genau so haben wir dann so ein bisschen die Copy entwickelt. Und das hat sich auf jeden Fall als Big Win auch herausgestellt.
Das heißt, es ist auf jeden Fall wichtig, die gleiche Sprache zu sprechen wie die Zielgruppe.
100%.
Ich würde sagen, Test bestanden, oder Arne? Also Test Marc hat hier kurz geschwommen, aber dann...
Ihr bringt mich ins Schwitzen, Männer.
Das ist meine Aufgabe eines guten hier Journalisten.
Leute, kurze Werbeunterbrechung. Hi, ich bin Selma, eure HR-Managerin des Vertrauens und stelle euch ab jetzt jede Woche die Hot Jobs im Snox-Universum vor. Was mich dazu gebracht hat, bei Snox zu arbeiten? Das ehrliche Interesse daran, weiterentwickelt zu werden und das gegenseitige Pushen, was Großes zu erreichen. Falls ihr jetzt also auch keine Lust auf Obstkorb habt, sondern Bock habt, am Strand zu arbeiten, dann seid ihr hier richtig. Alle sagen's, wir haben's wirklich und zwar das geilste Team der Welt. Glaubst du nicht? Dann bewirb dich jetzt. Schau am besten jetzt auf snox.com/jobs vorbei. Ich freue mich.
Arne, wie würdest du jetzt sagen, was hast du jetzt durch die Zusammenarbeit mit Marc und auch dem ganzen Schema M-Team in den letzten Wochen gelernt, wenn wir jetzt sagen, neues Creative, wir brauchen irgendwie die Sales bei Running Socken, die Woche sind scheiße. Was müssen wir machen und wie gehen wir auch vor für ein neues Creative? Was sind so die Fragen, die wir uns jetzt stellen, die wir uns vielleicht davor nicht gestellt haben? Das ist ein richtiger Test hier, gell?
Ja, aber ich bin jetzt nicht der hier abliefern muss.
Ich vertraue Arne. Das ist eine Maschine.
Zuallererst schauen wir einfach mal, wer hat unsere Produkte vorher gekauft. So, sind das Männer, sind das Frauen? Dann schauen wir, okay, dann nehmen
wir. Wie macht man das ganz hands-on? Gehen wir dann in Facebook Analytics quasi rein? Heißt das Facebook Analytics?
Ja, in die Aufschlüsselung gehen wir rein. Okay. Wir gucken uns zum Beispiel an.
Ich glaube, weil das wissen auch ganz viele Zuhörer nicht, dass man sich das wirklich angucken kann.
Da kann ich auch ein cooles Beispiel aus dem Ad-Account.
Aber erstmal, sag mal, Arne, wie komme ich dahin?
Ja.
Ah, okay, also du bist jetzt in der Übersicht im Account Manager und klickst oben rechts einfach mal auf die Aufschlüsselung und da kannst du die verschiedensten demografischen und auch andere Filtermöglichkeiten einstellen. Da kannst du zum Beispiel filtern, in welchem Alter deine Käufer sind oder deine Klicker, je nachdem, nach was du gerade schaust, oder auch männlich, weiblich oder woher sie kommen, aus welcher Region. Also da kannst du wirklich einige Erfahrungen und Insights generieren.
Okay, zurück zu dir, Marc. Gute Story, hast du gesagt? Angeteasert, jetzt bin ich heiß. Ja, jetzt
pass auf.
Achtung.
Bitte anschnallen. Wir hatten eine sehr geile Ad für die Invisibles und war eine Winning-Ad, also komplett crazy. Die haben wir an einem Wochenende skaliert, mal ein bisschen was Neues gemacht. Hier auch Shoutout an Nina. Da hatten wir sehr geile Learnings. Und da haben wir eine Ad gehabt, die in den ersten Sekunden einen Mann gezeigt hat. Und dann haben wir aber aufgeschlüsselt und dann haben wir gesehen, dass 90% der Käufer Frauen waren für die Invisibles. Und dann haben wir gesehen, okay, das ist eine Schwachstelle von dieser Ad, weil wir wollen noch tiefer dann auf die Zielgruppe Frauen gehen und haben uns dazu entschlossen, dann Creative zu bauen, genau dasselbe und den ersten Frame quasi auszutauschen und wirklich ein Mädel dahinzustellen, die quasi die Invisibles anzieht.
Würdest du also pauschal sagen, Mädchen sprechen Mädchen besser an und Männer Männer?
Ja, dazu gibt es auch einige Studien. In Werbeanzeigen schon.
Okay.
Ja. Und das wurde auch bewahrheitet im Ad-Account, dass als wir das getestet haben, hat die Ad wieder überperformt.
Okay, zurück zu dir, Arne. Wir haben uns jetzt angeschaut, Männlein oder Weiblein oder wie ist quasi meine Zielgruppe? Wie gehe ich weiter vor, um unsere schlecht laufenden Running Ads zum Laufen zu bringen.
Genau, also in dem Fall hatten wir ja schon einige Erfahrungen gesammelt, zum Beispiel mit Boxershorts-Ads oder auch mit der Invisible-Ad von Nina. Und wir gehen dann einfach rein und haben ein gutes Konzept und das wollen wir dann einfach übertragen auf das Produkt. In dem Fall haben wir dann auch eine Story-Ad von Nina genommen und versucht...
Story-Ad heißt, bedeutet 9 zu 16 Format oder was bedeutet konkret Story?
Genau, für uns heißt es halt... Ja klar, das ist so Snox-Sprache. Das heißt für uns, dass es halt eine Ad ist, wo auf jeden Fall der Ton auch eine sehr große Rolle spielt. Da ist ein Skript hinterlegt, wo Nina in dem Fall einfach die Ad richtig pitcht innerhalb von kürzester Zeit.
Also so Voice-Over-mäßig.
Das genau, es ist ein Voice-Over, es ist UGC, also User-Generated Content, extrem nativer Content, sehr schnell zusammengeschnitten. Da ist auch wirklich, also das sieht man von außen wahrscheinlich nicht, aber jedes Frame ist an der richtigen Stelle. Wir achten da drauf.
Also jede Sekunde.
Jede Sekunde ist an der richtigen Stelle. Es wird ganz, ganz akribisch darauf geachtet, dass an Stelle 2 zum Beispiel das Produkt im Fokus ist, an Stelle 1 wirklich so ein bisschen der Lifestyle und es dann weitergeht quasi. Also das ist ganz genau durchstrukturiert und da ist dann zum Beispiel native Schrift drüber. Also keine normale Typo, sondern die Schrift, die man auch bei Instagram kennt. Einfach um dem Ganzen noch einen nativeren Look zu geben. Und wenn du diese Ad siehst in deiner Story, dann siehst du nicht, dass es eine Ad ist auf den ersten Schlag. Da ist ein ganz anderes Framing, wie wenn du jetzt eine richtig hochwertige Ad siehst, wo du ganz genau weißt, okay, so das ist eine Ad.
Ist es mit dem Handy dann auch extra gefilmt? Oder?
Ja.
Ja. Ja, wir filmen das. Würdest du ja sagen oder ja?
Ich würde tendenziell ja sagen.
Okay, Arne, wie haben wir dann weitergemacht?
Genau, dann hatten wir die Ad, die so ein ähnliches, also dann hatten wir das Konzept zuerst und dann haben wir halt überlegt, also schon vorher geschaut, okay, Männer kaufen hauptsächlich unsere Running-Socken aktuell, zum größeren Teil zumindest. Und dann haben wir halt einen Sportler genommen und den haben wir gefilmt.
Was für ein Sportler? Ist es dann irgendwie ein Vollprofi, dass wir den auf Instagram gesucht haben oder eher ein hobbymäßiger Sportler?
Das war tatsächlich ein hobbymäßiger Sportler, also der sehr, sehr gut laufen kann auf jeden
Fall. Der hat Profi-Zeiten, würde ich, oder,
das Dominik? Das ist eine Gazelle, ich weiß nicht mal, ob das ein Mensch ist.
Also der sitzt auch hier, um den Hörern auch den Joke zu verdeutlichen. Leute, der Typ, der rennt Zeiten nur mit Hilfe von Snoxpresso. Und natürlich Snox Running sagt, nee, stark. Also wir stempeln es mal ab unter eher Hobbyläufer, auch wenn die Zeiten Hammer sind.
Also halt jemand sehr Authentisches, der da gut ins Bild passt und die Zielgruppe sehr, sehr authentisch verkörpert einfach.
Und das passt einfach 100%, weil unsere Zielgruppe ist halt 18 bis 25 am stärksten und dann halt männlich und in dem Fall passt es einfach ideal.
Genau. Was ist unser Messaging oder wie Marc nennen würde es, Wertversprechen?
Also das ist sogar ein Punkt, da haben wir ganz coole Learnings gemacht, weil wir ein paar Ads getestet haben mit eurem Bestandsmaterial bei den Running-Socken, wo wir wirklich das Wertversprechen, so ja, die perfekten Running-Socken. Wir haben es eigentlich 1:1 kopiert von den Boxershorts, so. Das ist eigentlich auch immer so mein Credo. Guck, was gut funktioniert, versuch dann Muster zu finden und kopier's dann auf andere Dinge und nimm das raus, was nicht funktioniert. Und was eben, worauf wir gegangen sind, ist zum Beispiel keine Schweißfüße und gute Passform. Das hat aber nur so semi-gut funktioniert am Wochenende. Da haben wir geschaut, okay, was hat wieder jetzt den größten Hebel? Und das ist eben das Messaging. Und jetzt haben wir quasi den USP ein bisschen umgeschiftet und gehen jetzt eher auf das Thema, dass man keine Blasen kriegt. Und das haben wir auch im Creative-Team besprochen. Und da hieß es auch so, ey, das ist eigentlich der größte USP. Da ist auch so ein Learning von mir mal wieder. Ich hatte noch nie wirklich Blasen vom Joggen gehen. Und bin da so ein bisschen auch von mir ausgegangen. Und das ist eigentlich der größte Fehler, den man im Marketing machen kann. Deswegen auch hier muss ich mir selber auf die Finger klopfen.
Kannst du da so für die Zuhörer etwas mitgeben? Wie kann ich das Ganze vermeiden? Was ich tatsächlich früher in der Anfangszeit sau viel gemacht habe, als ich noch daheim gewohnt habe. Mein Kinderzimmer war im ersten Stock bei uns. Wenn ich so vor solchen Sachen saß und auch bei Amazon, da gibt es dann so verschiedene Ads, da musst du auch dann so ein Wertversprechen, also eine Headline reinpacken. Ich bin fast immer runtergegangen zu meiner Mama, die in der Küche war oder keine Ahnung, irgendwo bin ich hingegangen und habe zu meiner Mama gesagt, beispielsweise die perfekten Boxershorts. Und dann hat sie mich gefragt, ja, warum Johannes? Oder so. Und das war für mich, da habe ich ohne Scheiß, liebe Grüße an meine liebste Mama, gell, hab dich lieb, Mama. Da habe ich sau viel gelernt, weil ich sag's ja auch oft in unserem Sales-Team so, unsere E-Mails oder unsere Facebook, die muss meine Mama verstehen. Und meine Mama ist, sage ich mal, ohne auf ihre Person einzugehen, aber sie hat zwar ein Handy, aber die ist jetzt nicht krass technikaffin. Und das sind ja genau die Leute, die auch Snox kaufen. Die sind nicht alle so Techies und Freaks und Nerds wie wir, sondern ganz normale Leute etc. Und die müssen ja innerhalb von wenigen Sekunden, und so ist es ja, wenn ich zu meiner Mama in die Küche gehe und sage, Mama, die perfekten Boxershorts, dann wird sie sagen, warum? Ja. Und da wären wir wieder bei dem Thema, weil was du gesagt hast, wie fühlen sich an wie eine zweite Haut? Dann wird sie schon mehr sagen, okay, hört sich gut an. So. Hast du da noch vielleicht einen Tipp, außer jetzt mein Mama-Tipp irgendwie, wie man dieses aus seiner eigenen Bubble hinauszudenken und über diesen Tellerrand hinaus, wie man sich da selbst vielleicht auch überlisten kann und challengen kann?
Das ist so super wichtig und das sehe ich auch voll oft, dass das Brands falsch machen, weil sie da von sich aus
gehen. Wir auch, also wir waren auch scheiße dazu.
Und auch so viele, auch junge Brands, die sind so sehr, sehr produktverliebt. Und die sind dann in ihrer eigenen Bubble und denken, jeder versteht irgendwie dieses Wertversprechen, obwohl sich jeder denkt so, ey, was wollen die jetzt eigentlich von mir? Zum Beispiel Bewertungen durchlesen, was appreciaten, also was schätzen die Leute am meisten an den Boxershorts? Und
kurzer Amazon-Hack, man kann in den, wenn man auf Amazon verkauft, dann werden die quasi die USPs gehighlightet in der Bewertung, also wenn du 100 Bewertungen hast, dann gibt's da automatisch quasi über die Amazon KI oder BI, keine Ahnung, wie das heißt, steht dann perfekte Passform oder so. Also die Wortkombinationen, die oft vorkommen, siehst du direkt. Also alle Amazon-Händler, die Facebook-Ads schalten, wäre das so der erste Schritt, den ich auf jeden Fall machen würde.
Same, finde ich. Haben wir auch gemacht. Vor allem bei den Boxershorts und bei den Running-Socken hätten wir das auch mal lieber machen sollen.
Safe. Sollten wir. Arne guckt gerade so, okay, das sollten wir machen.
genau, dann natürlich Umfragen. Und einfach auch ins Gespräch gehen mit den Kunden. Und auch Shoutout an Tim an der Stelle. Tim und ich haben das diskutiert in unserem, wir haben jede Woche so einen Creative-Konzeptionierungs-Call quasi. Und da haben wir auch gesagt, hat er gesagt, hä? So klar, Blasen ist der größte Pain quasi, wenn man die am Fuß hat. Und ich so, hä, ich habe noch nie irgendwie eine Blase am Fuß gehabt beim Rennen. Und dann die anderen so, oh ja, klar. Und dann wurde mir das auch wieder bewusst. Und deswegen da ins Gespräch gehen und auch sich hinterfragen und auch kritisch hinterfragen. Und jetzt haben wir die Ads abgedreht. Die sind auch schon live, richtig, Arne?
Genau, die sind jetzt heute live gegangen.
Du hast durchgeballert, Arne, heute so. Alle wegen Snox Coffee Öffnung euphorisch am Feiern und Saufen. Und dann vorhin kamen die Mitarbeiter zu mir hier und meinten so, ey, der Arne, der ist eine Maschine, ey. Wir hatten alle so gute Laune und haben gefeiert und waren hyped. Aber der Arne, der hat durchgezogen. Der hat einfach gemacht.
Ja, ich muss mir den Nachmittag halt freischaufeln auch, ne? Damit ich jetzt sitzen kann
und Wein trinken kann. Genau, und jetzt werden wir sehen, ob wir dafür belohnt werden. Aber das ist definitiv ein Punkt, wo wir den nächsten Hebel finden können.
Welche KPIs schauen wir uns jetzt an? Ist es Freitag gerade? Ads gehen live fürs Wochenende, das ist vielleicht auch so ein Tipp. Wochenende ist bei uns am stärksten. Daher gehen die meisten Ads so, in der Regel auch gerne mal am Wochenende online, weil da die Traction, also das, was passiert, einfach am höchsten ist. Jetzt an dem Montag, welche Zahlen schauen wir uns an?
Arne,
also, Media Buyer. Ganz wichtig ist bei uns, dass wir uns halt den ROAS halt anschauen. Das heißt, der Umsatz im Verhältnis zu den Kosten. Und da ist bei uns sehr wichtig, dass wir ein bestimmtes Volumen erreichen, um überhaupt profitabel zu sein. Und das gucken wir uns als allererstes an. Stimmt der ROAS, stimmt der Umsatz, stimmen die Kosten? Oder was hätten wir auch besser machen können? Im zweiten Schritt gehen wir dann halt von der Performance eher in das Qualitative, wo wir sagen, okay, die Klickraten. Wie hoch sind denn unsere Klickraten von den Ads oder auch Videowiedergaben? Das heißt, sind unsere Ads relevant für den Kunden? Sind die interessant? Und so steigen wir erstmal dann montags wieder rein.
Okay, CTR, habt ihr da irgendwie eine Benchmark? Was eine gute CTR oder ist geil?
Das,
jetzt kommt so eine Antwort, es kommt drauf an.
Ja. Jetzt kommt die kommt drauf an Antwort. Nee, das sind halt so Vanity Metrics, also Metriken, die im Kontext nichts aussagen. Weil es bringt
dir. Wie ist die CTR bei uns? Was eine gute CTR?
Also kommt ich sag mal Rohr so. Also ich sag mal so, über 1% ist auf jeden Fall, um mal so einen Maßstab zu nennen, das ist auf jeden
Danke.
Fall für uns schon eine gute. Danke. CTR, würde ich sagen.
Ja, aber ich muss auch ganz klar sagen, dass wir Ads haben, die extrem gut performen, die nur eine 0,7er CTR haben, aber die einen extrem starken ROAS haben, weil wir zum Beispiel auch hier, Shoutout an Samu, weil wir eine geile Conversion Rate im Shop haben.
Und geiles E-Mail-Marketing dann,
natürlich.
Oder?
Und das spielt natürlich zusammen. Aber wir schauen uns natürlich an, okay, hey, zum Beispiel eine Ad, die nicht funktioniert. Wir schauen uns auch an, was funktioniert nicht und warum funktioniert es nicht.
Und wie schauen wir uns das an?
Genau, wir schauen uns an, okay, die Ad funktioniert nicht. Irgendwie die CTR ist scheiße. Okay, die Ad ist irrelevant. Und dann analysieren wir die Ad, analysieren wir das Creative und gucken eben, warum ist sie irrelevant? Haben wir ein schlechtes Wertversprechen? Haben wir die Zielgruppe nicht gut abgeholt? Etc., etc. Und so tasten wir uns dann ran und schauen, wo sind wirklich die Schwächen von diesem Creative? Wie können wir die eben wie können wir die ausmerzen, die Schwächen, beziehungsweise wie können wir diese Learnings auf andere Creatives übertragen und diesen Fehler halt auch nur einmal machen?
das ist vielleicht auch was, was man so allen mal mitgeben kann, die gerade anfangen mit Facebook Ads, dass man sagt, okay, schau dir auch wirklich mal die CTR im Hintergrund an und geh den ganzen Sachen auf den Grund und schreib nicht ein Creative gleich ab, ja, sondern vielleicht ist es gutes Footage, also gutes Material, guter Content, der einfach nur schlecht aufgegliedert ist.
Aber ja, wie sehe ich es dann? Also eine Ad läuft schlecht. Wann sage ich jetzt, okay, die ganze Idee schmeiße ich jetzt in den Haufen, oder Nummer zwei, ich mache irgendwie was Besseres. Also könnt ihr dann sagen, guckt ihr euch dann die durchschnittliche Wiedergabedauer an und seht ihr dann, die ersten 30 Sekunden sind nice, aber Sekunde 4 springen die ab. Okay, ich muss Sekunde 4 verbessern, oder?
Ja, ja und nein. Also wir gucken, jede Ad braucht natürlich ein gewisses Budget, das auch einfach drüber gelaufen ist, um zu sagen, okay, die Ad funktioniert nicht. Also ich sage immer so, ja, mal 3 bis 5 Mal den CPO am besten. Dann wissen wir auch, dass sie wirklich nicht funktioniert. Und Thema Delayed Attribution ist da auch nochmal was, um zu schauen, okay, wann sagt man denn überhaupt oder wann kann man sicher sein, dass die Ad nicht funktioniert, gerade bei Produkten, die vielleicht ein bisschen größeren AOV haben, beziehungsweise einen längeren Sales Cycle haben. Bei Snox ist der so bei 1,2 Tage oder so. Und dann gucken wir uns eben an, okay, die CTR ist kacke, irgendwie die durchschnittliche Wiedergabedauer liegt bei irgendwie 2-3 Sekunden, die kann man auch noch verbessern. Und dann sehen wir schon, okay, wo ist das Problem? Und wo können wir da mehr Gas geben?
Arne, was ist für dich an einem Montag, wenn du in den Ad-Account reinschaust, auf jetzt Creative-Ebene, was sind so die ersten 3 Minuten, was schaust du dir an? Gehst du rein, Spalten, CTR schaust du dir an, oder was sind so die KPIs, die du dir anschaust? Weil wir sind hier immer sehr nerdy unterwegs. Ich glaube, die allermeisten Ad-Accounts, die jetzt diesen Podcast hören, die sind nicht so groß wie wir. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Aber mir ist sehr wichtig, dass ihr hands-on sind. Ein kleinerer Ad-Account irgendwie, der im Monat vielleicht 5.000 Euro oder so spendet. Was würdest du dir mit auf den Weg geben? So, aber der hat vielleicht auch nicht die Vollzeitkapazitäten, die jetzt ein Snox hat, oder sogar 2 im Endeffekt gerade Vollzeitleute, die sich nur auf die Zahlen konzentrieren. Was glaubst du, würdest du denen so auf den Weg mitgeben, wenn es jetzt so dein bester Kumpel wäre, der ein Startup hat und deine Facebook-Ads-Hilfe braucht?
Genau, wenn er einfach erstmal auf die Ads schaut, und dann am Anfang schaue ich erstmal auf den ausgegebenen Betrag pro Ad. Also wie viel hat das Creative im Endeffekt wirklich abbekommen, was Marc gerade meinte? Weil wenn das Creative vielleicht 5 Euro abbekommt, einen Umsatz von 30 Euro erzielt, dann hat er einen 6er ROAS. Und das ist ja, das wäre ein sehr, sehr guter ROAS, um das, also für uns zumindest. Und das sagt aber nichts aus, weil die Ad halt so wenig Spending bekommen hat. Das heißt, wir wissen gar nicht, ob das für die Masse überhaupt relevant ist, sondern für einzelne User nur. Genau, das ist das Allerwichtigste. Das schaue ich mir ganz am Anfang an. Danach gehe ich dann weiter tiefer rein, schaue, okay, wie viele Impressions sind das? Was ist für eine CTR dahinter? Wie oft wurde das wirklich geklickt im Verhältnis, also zu den Impressions, wie oft das ausgespielt wurde? Und genau, das ist dann so der nächste Step. Und wenn ich dann weiter reinschaue und sehe, okay, das ist, hat eine gute CTR, gehe ich weiter rein, schaue. Ich gehe immer weiter rein, auf jeden Fall.
Weiter rein heißt ja, wie viel Add-to-Cart zum Beispiel habe ich jetzt gerade im E-Commerce. So, wie viele Leute haben wirklich in den Warenkorb gelegt, ja, und wie viele haben am Ende des Tages gekauft? Weil genau, gutes Beispiel ist, eine Ad bringt irgendwie viele Leute dazu, in den Warenkorb zu legen, aber die kaufen vielleicht nicht. Und dann sage ich, okay, initial ist diese Ad super, super gut, aber es scheint so, gerade weil wir vielleicht ein paar schlechte Tage haben, die ist geil, viele Warenkörbe haben wir, es dauert einfach noch seine Zeit wegen Late Attribution. Vielleicht die kaufen noch die Tage oder mit noch einer irgendwie Retargeting-Ad etc. Wird es auf jeden Fall passen. Du hast deine Arme aufgeschützt, Marc.
Ich bin bereit zu sprechen, Johannes.
Was willst du loswerden? Bei Ad to Cart bist du hochgegangen und ich wusste, es ist dein Moment gekommen.
Jetzt da ist mein Moment. Nee, so eine allgemeine, so ein generelles Thema ist einfach, als Media Buyer hast du die Aufgabe zu schauen, wo ist der Bruch quasi in deinem Funnel. Du kannst ja wirklich sehr, sehr viel tracken. Du kannst schauen, okay, wie viele Leute sehen die Ad, wie viele Leute klicken, wie viele Leute gehen auf die Produktseite, wie viele Leute gehen auf den Warenkorb, wie viele Leute gehen zum Checkout, wie viele Leute kaufen dann. Und da ist deine Aufgabe einfach zu schauen, wo ist der größte Bruch drin. Und dort, wo der größte Bruch drin ist, da hast du auch das größte Potenzial quasi zu optimieren. Und dann würde ich mich auch nicht an CTRs aufhalten und schauen, okay, irgendwie die hat jetzt eine CTR von 1% und ich will die auf 1,2, aber meine Conversion Rate ist halt kacke, so, das bringt dir halt auch nichts. Sondern immer zu schauen, okay, wo ist der Bruch, was machen wir da falsch?
Aber woher weiß ich, wo mein Bruch ist?
Tracking.
Weil, ja, aber ich sage mal so, Kauf, okay, das ist der logischste Bruch, ganz hinten raus. Aber der wie finde ich heraus, ob der Bruch jetzt zum Beispiel zwischen Klick und Add-to-Cart ist? Also ich bringe die Leute auf meine Website, aber wenige machen so Add-to-Cart. Wie viele Leute legen denn im Schnitt was zum Add-to-Cart? Also ich glaube, das sind die Punkte, wo die Zuhörer sich gerade denken, so what the fuck, also der spricht vom Bruch, aber ich, man darf ja nie vergessen, wir haben so viele Daten, wir sehen auch verschiedene Ad-Accounts etc., wir kennen das schon ganz gut, aber ein kleiner Ad-Account, woher weiß der denn, hier ist mein Bruch?
Bei Facebook hast du die Möglichkeit, Custom Metrics zu erstellen quasi, da kannst du quasi eine Formel eingeben, dann kannst du zum Beispiel schauen, wie viele Leute, die auf deinen Shop klicken, wie viele von denen Leute legen was in den Warenkorb. Und dann hast du eine Rate.
Und was ist da eine gute Rate?
Das muss jeder Shop, also das kommt ganz auf den Shop an.
Wie viel haben wir, Arne? Hast du es im Kopf?
Mr. Oh, Zahlmensch. Ja, das sind auch so im guten Fall so 5-6%. Also
mehr.
Mehr. Achso, wir sind gerade bei der Add-to-Card-Rate und nicht bei der Conversion Rate, ja, oder?
Genau, okay. Also deutlich.
Ja, dann sind wir da über 10%, würde ich sagen. Ja,
selbst zwischen 10 und 20% definitiv, vielleicht sogar noch größer.
Okay, ein normaler Shop, ich glaube, wir sind da schon sehr outstanding, weil der, also. Wir sind mit einem, ja, Shop optimiert und kurzer Sales-Cycle.
Ja, genau.
AOV, also wenn man hier so eine Add-to-Card-Rate hat, würdet ihr da mitgehen, von 10% ist es bei den meisten Shops ein guter Wert.
Ja, aber da, ich will damit auch vorsichtig sein, weil wie gesagt, das ist sowas,
du kann man nicht generalisieren. Du darfst hier nicht vorsichtig sein.
Das darf man nicht pauschalisieren.
Was man vielleicht, was ich noch gerne sagen würde, das Wichtigste, also ich mache das zumindest immer so als kleines Knowledge-interne Ding. Ich sage halt einfach, ich gehe das chronologisch durch. Wie klickt der Kunde so? Ich gehe von Anfang an, dann gucke ich wirklich zuerst die CTR an, dann die Video- oder die Videowiedergabe, dann die CTR und dann zum Beispiel Add to Cart und dann schaue ich mir am Ende die Conversion Rate an, wie viel kaufen wirklich.
Okay, jetzt mal Ende des Podcasts oder wir gehen jetzt mal aufs Ende zu. Erstmal bombardiert bitte, wenn ihr einen zweiten Teil haben wollt.
Ich hab Bock.
Du bist on fire.
Ja, wir können
so auch Bock. Ey, ich hab so Bock.
Ganz ehrlich, wir haben.
Liegst du am Wein oder ist schon am Thema?
Nein, wirklich. Ich bin einfach hyped bei dem ganzen Thema. Die ersten Monate bei Snox. Ich konnte so viel lernen und ich bin rund um die Uhr eigentlich nur noch am Facebook Ads.
Was hat die Freundin?
Die ist sehr begeistert, denke ich mal. Also wenn ich dann am Samstag früh zuallererst erstmal den Ad-Account schaue, dann schaut sie mich auf jeden Fall sehr glücklich an.
Okay. Wir können ja hier ein bisschen Wert besprechen, triggern. Wir haben letzte Woche Sonntag, auf 20.000 Daily skaliert.
Ja.
Was auf jeden Fall ein Level war, auf dem Snox so noch nicht war. Und ich würde mal sagen, wenn ihr Bock auf einen zweiten Teil habt, dann würden wir teilen, wie wir
das geschafft haben. Das ist so ein Wertversprecher, gell?
Ja, also du weißt Bescheid.
Also hier sind, glaube ich, zwei Jungs, die haben richtig Bock, alles nochmal auf den Kopf zu stellen und
ja.
Und das ist doch jetzt mal so Name-Dropping am Ende.
Ja, und letztendlich, so, wir waren am Samstag, wir waren in den Wochen davor immer mittel- bis hoch vierstellig und haben dann mal wirklich an einem Tag das Budget fast verdoppelt. Bei einem ROAS, vielleicht kannst du da was zu sagen, Johannes, ich glaube, der hat gut geschmeckt.
Ja, gut geschmeckt, hört sich irgendwie pervers. Sagen wir es so. Jakob grinst auch. Ich gebe die Props immer an jeden, der wirklich geile Arbeit macht. Und das kann ich zu 110% bei den zwei Jungs sagen, die mir gerade hier gegenüber sitzen. Daher, ey, ich bin sehr, sehr, sehr glücklich, wie es aktuell läuft. Ich habe auch zu Marc und auch zu Arne gesagt, ey, wenn wir so irgendwie durch die Saison durchkommen, auf so einem irgendwie Level und auch auf so einer Profitabilität etc., dann wird es nicht das letzte Snox Coffee gewesen sein. muss man wirklich sagen, ich bin da sehr happy. Und an alle, die jetzt zuhören, wenn ihr noch einen zweiten Teil haben wollt, und das Thema ist sehr speziell und auch sehr redeintensiv, deswegen würde ich das einfach nochmal in den zweiten Teil cutten, dann bombardiert erstmal Marc, wo kann man dich erreichen?
LinkedIn, einmal Marc Weindinger oder Instagram Marc Weindinger oder über die Website.
Weißt du, du sagst so viel über Wertversprechen und dann gibst du am Ende drei Call to Action ab. Das lernt man doch eben.
Ja, wenn die neuen Podcasts haben wollen, dann können die mich bombardieren, Marc Weindinger, auf LinkedIn.
Sehr gut. Ein Call to Action.
Punkt.
Bam. Also einfach nur schreiben in LinkedIn auf.
Einfach schreiben, genau.
Einfach schreiben. Ich will einen neuen Podcast. Und Arne, wo erreicht man dich am besten?
Mich erreicht man auch auf LinkedIn auf jeden Fall. Da bin ich auf jeden Fall für fachliche Gespräche offen und hab Bock auf einen guten Austausch. Also es war auch wieder sehr lehrreich heute für mich noch, der Podcast. Sehr interessant.
Sehr gut. Und wir gucken uns gleich die Amazon-Bewertung irgendwie bei Running Soul.
Ja, auf jeden Fall.
Schnell, sehr gut.
Samstag noch was einbuchen.
Jungs, geil, dass ihr da wart. Ich bin mir sicher, wir machen auch noch einen zweiten Teil.
Hat Spaß gemacht.
Da komme ich wieder nach Mannheim.
Sehr gerne. Jawohl, Junge! Und in dem Sinne, hört euch den nächsten Podcast an, Leute. Schön, dass ihr so lange dabei wart. Und jetzt gibt es für uns hoffentlich noch einen Kaffee und dann geht's in die nächste Runde. Ciao, ciao!
Ciao, ciao! Ciao.
Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.